Kirche für Siegen, der Podcast. Unsere Vision für 2024? Grow, wachsen.
In 12 Tagen ist Heiligabend. Was passiert, wenn du das hörst, dass in 12 Tagen Heiligabend ist? Kommt da eine Vorfreude auf das Fest oder eher einen Stress? Ich glaube, es ist egal, in welchem Jahr oder mit welcher Person man spricht oder auch vielleicht auch in deinem Umfeld, wenn du mit Leuten sprichst, so in der Vorweihnachtszeit ist bei jedem irgendwie viel los. Wir haben immer viel Stress in der Vorweihnachtszeit. Durch Weihnachtsfeiern, durch Geschenke kaufen, die Feiertage irgendwie planen, auch mit Essen und mit Familie generell. Aber oft redet die Gesellschaft oder ich sag mal die Medienwelt so von einer besinnlichen Weihnachtszeit. Ich weiß nicht, ob du diesen Begriff so kennst, so die besinnliche Weihnachten, das ist auch so ein Begriff, den kann keiner so richtig greifen, auch was das bedeutet, eine besinnliche Weihnachtszeit. Und wenn ich an besinnlich denke, dann denke ich oft an, oder dann denke ich an ein geschmücktes Wohnzimmer mit einem Weihnachtsbaum, wo ich in einer Wolldecke eingemummelt bin, heiße Schokolade in der Hand habe, vorm Kamin sitze und im Hintergrund läuft Weihnachtsmusik. Der Raum ist erfüllt mit einer leichten Zimtnote und überall brennen Kerzen. Aber die Realität sieht oft anders aus. Ich glaube, selten sah es mal so aus. Die Realität ist eher so, dass wir so ein bisschen in die Weihnachtsfeiertage rein stolpern auch. Es ist Dezember, 1. Advent, 2. Advent und zack, auf einmal ist Heiligabend und dann ist das Jahr schon irgendwie wieder vorbei und so. Aber haben wir uns auf diesen Heiligabend, auf diese Weihnachtszeit überhaupt vorbereitet? Und die Frage ist, müssen wir uns überhaupt auf diese Zeit vorbereiten? Ich glaube, dass die Weihnachtsgeschichte eine verrückte Story ist. Also die Dinge, die Details, die in dieser Weihnachtsgeschichte drinstecken, die sind so verrückt. Und ich glaube, wir sind schon langsam taub von dieser Besonderheit der Weihnachtsgeschichte, weil wir sie einfach jedes Jahr hören. Ne? Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Bei mir war das, oder bei uns in der Familie war das früher so eine Tradition nach dem Heiligabend-Gottesdienst, wo wir uns hingesetzt haben und Lukas 2 gelesen haben. Und man wird so taub und hört das irgendwie und dann sind da irgendwie Hirten und Weisen, aber man kann diese Details gar nicht greifen, gar nicht überhaupt sehen, auch wie krass besonders das eigentlich ist. Und deshalb haben wir uns für die Adventszeit für eine Predigtserie entschieden, die heißt Der Weg zur Krippe, Menschen begegnen den König. Und da wollen wir unterschiedliche Charaktere in dieser Story uns anschauen, um zu erkennen, was diese Weihnachtsgeschichte zu etwas Besonderem macht, einzelne Charaktere zu sehen. Letzte Woche haben wir uns Maria angeschaut, wo das 13, 14, 15-jährige Mädchen von einem Engel gesagt bekommt, dass sie schwanger werden wird und einen Sohn gebären wird, den Messias, den Retter, auf den das Volk Israel schon seit Jahren wartet. Und der Titel der Predigt war Vertrauen auf den Plan Gottes. Und heute machen wir weiter mit Josef, Gehorsam in schwierigen Zeiten. Und der Bibeltext dazu steht in Matthäus Kapitel 1, Verse 18 bis 24. Ich lese es einmal vor. Dies ist die Geschichte der Geburt Jesu Christi. Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt. Aber noch bevor die beiden geheiratet und Verkehr miteinander gehabt hatten, erwartete Maria ein Kind. Sie war durch den Heiligen Geist schwanger geworden. Josef, ihr Verlobter, war ein Mann mit aufrechter Gesinnung. Er nahm sich vor, die Verlobung aufzulösen, wollte es jedoch heimlich tun, um Maria nicht bloßzustellen. Während er sich noch mit diesem Gedanken trug, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn und sagte zu ihm: Josef, Sohn Davids, zögere nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen. Dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von aller Schuld befreien. Das alles ist geschehen, weil sich erfüllen sollte, was der Herr durch den Propheten vorausgesagt hatte. Seht, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Immanuel bedeutet, Gott ist mit uns. Als Josef aufwachte, folgte er der Weisung, die ihm der Engel des Herrn gegeben hatte, und nahm Maria als seine Frau zu sich. Er hatte jedoch keinen Verkehr mit ihr, bis sie einen Sohn geboren hatte. Josef gab ihm den Namen Jesus. Und Josef ist eine Person, die nicht, gar nicht so oft in der Bibel erwähnt wird. Und wenn wir an Eltern, an die Eltern von Jesus denken, wohl auch eher so in dem Schatten von Maria steht. Ich sag mal, Maria, da lesen wir schon ein bisschen mehr, aber Josef lesen wir eigentlich relativ wenig auch. Ne? Und ich weiß auch gar nicht, wie bekannt dir diese Geschichte war auch. Ich habe die vor ein paar Jahren erst nochmal neu entdeckt auch. Und Josef kennen wir so, klar, Lukas 2, ne? Wenn wir uns die Geschichte anschauen, aber auch wenn wir, ich weiß nicht, ob du zu Hause auch eine Krippe hast, also so quasi mit den einzelnen Männchen, wo man quasi so die Krippe aufbaut. Und da kennt man den Josef, denn der wird dann ab und zu mal aus Versehen bei den Hirten gestellt, weil man nicht so richtig weiß, wer ist das jetzt? Der sieht irgendwie fast genau gleich aus, nur ein bisschen besser angezogen. Und dann, ah nee, warte mal, stopp, das ist der Josef, der wird dann noch neben Maria gestellt. Kleiner Tipp hier. Josef hat oft eine Laterne oder einen Stab in der Hand. Ich glaube auch nur aus dem Grund, damit man ihn von den Hirten unterscheiden kann. Aber die Geschichte jetzt in Matthäus, die lässt uns so ein bisschen mitfühlen, was bei Josef so im Kopf vorging. Ja? Wir lesen, Josef war ein Mann mit aufrechter Gesinnung, steht dort. Die Elbefelder Übersetzung schreibt, Josef war gerecht. Schwieriger Begriff oder schwieriges Wort für heute jetzt, können wir auch nicht so richtig viel damit anfangen. Er war gerecht, was bedeutet das jetzt in unserer westlichen Zeit auch? In dem Kontext hier war es ein Mann oder in dem Kontext war ein Mensch mit aufrechter Gesinnung, also eine Person, die gerecht war, die mit seinem Lebenswandel, also wie sie lebt quasi, wie sie ihr Leben gestaltet, Gott die Ehre gibt. Das war ein Mann mit aufrechter oder ein Mensch mit aufrechter Gesinnung. Eine Person, die mit seinem Lebenswandel, wie sie lebt, Gott die Ehre gibt. Luther, der quasi die Volksbibel im 15. Jahrhundert geschrieben hat, gebrauchte das Wort fromm. Heutzutage ein bisschen verbrannt, das Wort. Können wir auch nicht so richtig was damit an, was ist fromm ist, ja. Aber damals hat es genau das eigentlich besagt. Menschen waren fromm, die mit ihrem Lebenswandel, wie sie gelebt haben, Gott die Ehre gegeben haben. Josef wollte die Verlobung auflösen, und zwar heimlich. Eine Verlobung war in der damaligen Zeit etwas wie ein bisschen anders wie heute. Es war schon ein richtiger Vertrag, der abgeschlossen wurde. Es war etwas, was auch juristische Folgen hatte. Es ist nicht so wie heutzutage. Ist bei der Verlobung so ein bisschen, hey, wo man seine Freundin oder so fragt, hey, möchtest du mich heiraten? Und dann sagt sie ja und dann ist man verlobt, man hat den Verlobungsring. Übrigens, das ist auch heutzutage schon ein mündlicher Vertrag, der auch heutzutage eigentlich theoretisch juristische Folgen hat, wenn man sich danach trennt und nicht heiratet. Aber damals war das noch intensiver, also da war ein Gericht mit involviert, es war ein richtiger Vertrag, der abgeschlossen wurde und deswegen galt sogar Maria schon durch diese Verlobung, galt sie schon zu dieser Familie, also sie gehörte schon zu der Familie von Josef quasi. Sie war noch nicht verheiratet, aber durch das Verloben war sie schon ein Teil der Familie. Und das bedeutet, wenn Josef es heimlich gemacht hätte, also hier steht zwar heimlich, aber die Wahrscheinlichkeit, also es geht eigentlich mehr um, er wollte sich trennen ohne Angaben von Gründen, um Marias Ruf zu schützen. Ich sag mal, wir wissen ja gar nicht, was Josef auch dachte, auch, ne? Also warum ist sie auf einmal schwanger auch? Also er musste schon, um diese Verlobung aufzuheben, einen Scheidebrief schreiben, ne? Was wir auch in den dritten Mose, was wir auch im Gesetz von Mose lesen auch, bei den Israeliten, damals musste er schon einen Scheidebrief beim Gericht juristisch auch einreichen. Aber das sind alles gar nicht so wichtige Themen, aber eher so, wir haben jetzt ganz viele Fragen auch bezüglich Josef auch. So, wir wissen, seine Frau, seine Verlobte ist schwanger, aber die Frage, die wir uns jetzt auch stellen auch hier in dem Text, wusste Josef schon vorher, dass sie vom Heiligen Geist schwanger war. Ne? Also du kannst ja das gerne in der Predigt von letzten Woche mal nochmal nachhören, wo es noch diesen Auftrag, wo Maria diesen Auftrag bekommt, einen Auftrag, ja, dass sie schwanger wird vom Heiligen Geist. Und die Frage ist, wusste er das schon? Oder hat er vielleicht auch das geglaubt auch, ne? Vielleicht hat Maria ihm das gesagt, aber hat er das auch geglaubt, ne? Und wollte sich vielleicht auch scheiden lassen oder trennen, weil dann ein Kind kommt, ein Sohn kommt, was nicht sein leiblicher Sohn war auch, ne? Also er wäre nicht der leibliche Vater von dem Kind gewesen, ne? Heutzutage ist das vielleicht ein bisschen anders zu denken, ne? Aber wir müssen uns da irgendwie in eine Kultur reindenken, auch die vor 2000 Jahren war auch, ne? Wo das vielleicht auch gar nicht so einfach war, zu sagen, das ist jetzt mein Sohn, obwohl ich nicht der leibliche Vater bin auch, ne? Und vor allem glaube ich, dass er seinen Start in die Ehe sich ein bisschen anders vorgestellt hatte. Er war ungefähr so Anfang 20, also auch noch ein junger Mann. Dann lesen wir in Vers 20, lesen wir, da kommt ein Engel. Und dieser Engel kommt in einem Traum. Und der Engel begegnet ihm im Traum. Bei Maria kam er quasi visuell auch. Er ist ihm begegnet, oder der Engel ist Maria begegnet. Hier hat der Engel ein, also Josef, der Engel begegnet Josef im Traum, genau. Und wir wissen nicht, wie er aussieht. Wir wissen nur, dass er redet und er hilft ihm quasi bei der Entscheidung zu treffen. Ja, der Engel offenbart ihm den Plan Gottes. Und am Schluss sagt auch diese Prophezeiung von Jesaja 7, Vers 14, dass alles geschieht, seht, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Das hat quasi schon Jesaja 750 Jahre vor Jesus prophezeit, dass das passieren wird auch, ne? Und warum das hier drin steht, ist auch, das Matthäus-Evangelium ist ein Evangelium, was im Aramäischen verfasst wurde, und das war quasi die Umgangssprache damals, also das war einfach, wie die Juden, die Israeliten geredet haben, das war die Sprache, Aramäisch haben die gesprochen, und das zeigt auch die Zielgruppe des Matthäus-Evangelium, waren die Juden, waren die Israeliten. Natürlich wusste jeder Israelit, wenn er das liest, direkt an Jesaja 7, Vers 14, das klingelt bei denen direkt, aber es war nochmal so diese, hey, falls du es nicht verstanden hast, hier wird gerade eine Prophezeiung wahr, die Jesaja schon vor mehreren Jahren gesagt hat auch, ne? Genau, so merkt man diese unterschiedlichen Zielgruppen auch von den Evangelien, die auch eine Zielgruppe haben auch. Und der Engel begegnet Josef und sagt quasi, das ist richtig so, Josef. Das ist der Auftrag Gottes. Maria ist dir treu gewesen und du spielst eine entscheidende Rolle in dieser Geschichte. Gott möchte, dass du Maria zur Frau nimmst und dass du diesem Kind ein irdischer Papa bist. Und dann lesen wir Vers 24. Als Josef aufwachte, folgte er der Weisung, die ihm der Engel des Herrn gegeben hatte, und nahm Maria als seine Frau zu sich. Er wacht auf und er handelt. Ja, und hier wird nicht irgendwie wird kein Wort von Josef auch, also er spricht kein einziges Wort auch, ne? Ist keine Reaktion auch, nicht irgendwie kein Aber, kein Ja, und wie soll das dann funktionieren? Ja, aber guck doch mal, was für einem Kontext ich lebe und das, die Folgen, die Risiken, die da irgendwie kommen. Es kommt nichts von Josef, kein Wort. Er wacht auf und er handelt. Und was diese Geschichte unterscheidet mit Maria, deswegen habe ich vorhin ein bisschen so geschmunzelt, als ich gesagt habe, so, Maria bekommt einen Auftrag. Ja, das stimmt schon, aber Maria hatte gar keine Wahl. So, der Engel kam und hat gesagt, du wirst schwanger werden. Und sie hatte gar keine Wahl, eine Entscheidung zu treffen. Sie konnte nicht sagen, Engel Gabriel, nee, passt mir jetzt irgendwie gerade nicht in meinen Lebenslauf rein. Sondern das Einzige, was sie machen konnte auch, und was wir da auch lesen in der Geschichte, ist, auf diesen Plan Gottes zu vertrauen und Frieden im Herzen zu bekommen über diesen Plan Gottes, über das, was kommt auch, ne? Aber Josef konnte sich entscheiden. Josef war vor einer Entscheidung auch. Er hätte auch einfach gehen können, aber er entscheidet sich für Gehorsam. Nicht den Weg des geringsten Widerstands zu gehen, sondern den Weg, den Gott vorgesehen hat. Obwohl es schwieriger war für ihn, für Maria und auch für ihre Ehe auch, als Familie auch. Wir lesen zwar, dass diese Entscheidung abgeschlossen ist, er wacht auf und handelt so, aber ich glaube, dass selbst später, also das lesen wir nicht, aber dass er öfter diesen Gehorsamsschritt gehen musste auch. Ja, dass er auch später noch gezweifelt hat über diese Entscheidung. Er war Anfang 20 auch, ne? Und das war so eine lebensentscheidende Entscheidung, die er getroffen hat, die sein ganzes Leben beeinflusst auch, ne? Und daher ist er bestimmt auch mal morgens aufgewacht und musste nochmal aktiv diesen Gehorsam wählen. Er wäre am liebsten weggegangen. Das wäre für ihn am einfachsten gewesen, aber er war gehorsam gegenüber Gottes Plan. Gehorsam in schwierigen Zeiten, das ist der Titel von der Predigt auch. Und das Wort Gehorsam, was macht das bei dir? So, dieses Wort, das ist, glaube ich, ein gar nicht so einfaches Wort. Und bei mir, wenn ich das Wort höre, Gehorsam, dann bekomme ich schon Bauchschmerzen. So, ne? Ja, weil man vielleicht auch viel so diesen blinden Gehorsam hat. Ich bin in einer Zeit groß geworden auch, wo meine Großeltern selber Augenzeugen des Zweiten Weltkriegs waren. Sie haben es selber miterlebt auch. Und wir wurden ganz früh sensibilisiert in diese Richtung auch, ne? Also wie gefährlich dieser Gehorsam auch sein kann, ne? Klar, heutzutage kann man da ganz einfach drauf schauen, aber so Gehorsam, du musst eine Entscheidung treffen auch, ne? Und da ist eine Entscheidung zwischen Leben und Tod auch. Gehorsam kann sehr oft manipulativ sein auch, ne? Gehorsam, Kinder, gehorcht euren Eltern. Egal wie eure Eltern sind, soll ich meinen Eltern immer gehorchen? Frauen, auch was Manipulatives auch, ne? Was auch viel manipuliert wird und falsch benutzt wird. Frauen, gehorcht euren Männern. Ja, das ist was Negatives, was Manipulatives auch. Gehorsam stammt immer vom Hören, also wenn man ein anderes Wort, kann man quasi auch gehorchen sagen. Ne? Hey, ihr Kinder, gehorcht euren Eltern auch. Das ist einmal das Hören, wir hören etwas, und dem Handeln. Wir gehen, gehorsam. Das ist immer eine Aktion, die darauf folgt. Ne? Also das Hören und dem Handeln. Ich sage meinem Kind, räum dein Zimmer auf, und wenn es gehorsam ist, dann hört es das. Und es folgt eine Aktion. Es räumt ihr Zimmer auf auch. Ne? Was immer bei einem Soldaten im Endeffekt genauso, ne? Er bekommt einen Befehl und er muss ihn ausführen. Das ist ein ganz unbeliebtes Wort, auch Gehorsam, glaube ich, auch heutzutage noch. Aber hier ist nicht der Gehorsam gemeint, wie zum Beispiel der Gehorsam eines Soldaten, wo ein Offizier einem Soldat einen Befehl gibt, ohne Widerworte. Das ist blinder Gehorsam. Und hier ist nicht eine marionettenhaftes Gehorsamkeit gemeint, sondern ein Gehorsam, welches auf Vertrauen basiert. Und das ist auch was Befreiendes sein kann. Ich habe von einer Umfrage gelesen, wo Menschen gefragt wurden, hey, wenn ihr eine Krebsdiagnose erhaltet, ob sie sich die Behandlung selber ausruhen wollten. Und die Mehrzahl der Leute antwortete mit, ja, auf jeden Fall, natürlich. Ich will, wenn ich die Krebsdiagnose habe, selber entscheiden, was für eine Behandlung ich in Anspruch nehmen möchte auch. Genauso wurden aber auch Krebspatienten gefragt, die diese Diagnose hatten, ob sie sich die Behandlung selber aussuchen wollen oder ein Experte sie aussuchen soll. Fast 90% der Patienten entschieden sich für den Experten, weil sie ihm vertrauen. Genauso hat Gehorsam auch etwas Befreiendes zu tun. Also da ist ein Gehorsam gegenüber und der befreit einen. Ob ich meine Diagnose selber aussuche oder jemanden, der eine Expertise hat, ein Experte, so was ist das Beste für mich? Und Vertrauen ist etwas Passives, ne? Bei Maria vertraut auf den Plan Gottes. Das ist ein etwas Passives, ne? Aber so aktiv keine Entscheidung treffen konnte. Gehorsam ist eine Aktion, die aber aus dem Vertrauen resultiert. Josef musste eine Entscheidung treffen und auch aktiv handeln. Und wenn Gehorsam nicht auf dem Fundament des Vertrauens fußt, ist es zerstörerisch, unterwürfig und schädlich. Und Josef vertraute Gott. Josef vertraut diesem Gott, den er mit seinem Leben ehrt, nach dessen Prinzipien er schon sein ganzes Leben lang lebt. Und deshalb kann er diese Entscheidung treffen. Gehorsam, trotz persönlicher Kosten auch. Es war ein Risiko für ihn auch, diesen Gehorsam-Schritt zu gehen. Aber Josef übernahm auch Verantwortung. trotz des gesellschaftlichen Drucks und der persönlichen Unsicherheit. Was bedeutet das für dich, gehorsam zu sein? Gerade dann, wenn es uns was kostet, auch Ruf kostet, vielleicht auch ja, Lebenspläne, die auf dem Spiel stehen. Auf Gottes Plan zu vertrauen und gehorsam zu sein. Und ich glaube nicht, dass Josef nur einmal diese Entscheidung des Gehorsams getroffen hat, sondern dass er sie vielleicht sogar mehrmals, vielleicht sogar täglich treffen musste, wo er aufstehen musste und gehorsam wählen musste, sich für gehorsam entscheiden musste. Und auch wir müssen manchmal jeden Morgen gehorsam wählen. Was ist bei dir persönlich der Bereich, wo Gott gehorsam fordert? Was ist dein Bereich? Was für dich gar nicht so einfach wäre, das umzusetzen und vielleicht sogar auch ein sehr großes Opfer sein könnte auch. Wie vielleicht auch bei Josef. Es war ein großes Opfer, was abverlangt. Und es passt eigentlich gar nicht so in unser Bild, wie wir eigentlich diesen Gott sehen möchten. Ein Gott, der gehorsam fordert. Aber wir lesen, also genau, dieser Gott, der gehorsam fordert. Aber ich finde dieses Beispiel oder diesen Vergleich so schön auch als Papa, meinen Töchtern gegenüber, da fordere ich auch Gehorsam. Ja, ich möchte auch, dass meine Kinder mir auf mich hören, auch als Papa und auch der Mama, dass sie gehorchen, sage ich mal. Ne? Also wenn ich etwas sage, dann möchte ich, dass sie hören. Wenn ich ihnen sage, fass bitte diese Scheibe an dem Ofen nicht an, weil dann verbrennst du dir die Finger. Dann möchte ich, dass sie auf mich hören auch. Ja, weil sie mir vertrauen und weil ich das Beste für meine Kinder möchte. Natürlich, das fußt immer auf Vertrauen, das ist dieser Gehorsam. Sie vertrauen mir. Sie wissen, dass ich das Beste für sie weiß oder mache das Beste für sie möchte. Und deswegen vertrauen sie mir und sind gehorsam auch. Auch wenn das ein negatives Wort irgendwie ist und sich relativ negativ anhört, ist es was Gutes für meine Kinder. Gehorsam zu sagen, hey, morgens und abends putzen wir uns die Zähne. Ein Gehorsam, weil später irgendwann mal du keine kaputte Zähne hast. Und das ist ein Gehorsam, das auf Vertrauen basiert auch. Weil ich als Elternteil das Beste für sie möchte auch. Und genauso ist Gott, der Vater, ein Gott, der das Beste für uns möchte auch. Der weiß, was gut für uns ist. Und da ist ein Gehorsam, was nicht blind ist, sondern ein Gehorsam, was auf Vertrauen basiert. Wir lesen in der Bibel an verschiedenen Stellen, wo Menschen gehorsam waren. Nicht zuletzt Jesus, selbst der im Garten Gethsemane, ganz am Ende, bevor er verraten wurde, Gott bittet, wenn es irgendwie möglich ist, dass ich nicht sterben muss, dann lass diesen Kelch, er nennt es dort Kelch, an mir vorüberziehen. Das betet er zweimal. Wo er zu seinem Vater im Himmel betet, wenn es irgendwie möglich ist, dass der Mensch wieder in diese Beziehung mit dir eintreten kann, ohne dass ich sterben muss, dann lass diesen Kelch an mir vorüberziehen. Aber wenn es keine andere Möglichkeit gibt, gab keine andere Möglichkeit, dann sagt er, dein Wille geschehe, weil es ein Vertrauen ist. Ja, also es ist ein Vertrauen darauf, hey Gott, wenn du das sagst, dein Wille geschehe. Noch eine Geschichte, Noah aus dem Alten Testament. Es ist relativ Anfang der Bibel. Noah war ein Mann, der vom Gott einen Auftrag bekommen hat. Gott hat gesagt, er sendet eine Flut. Und Noah soll eine Arche bauen. Arche ist eigentlich ein großer Holzkasten, wo quasi dann alle die Tiere dann rein sollen und er quasi als Familie auch gerettet wird. Und er soll diese Arche bauen und es ist noch gar nichts von diesem Unheil zu sehen. Und er baut diese Arche, einen riesen Holzkasten und wahrscheinlich jahrelang. Also es war wahrscheinlich nicht so eine Woche Bauprojekt, sondern ich glaube schon sehr, sehr lange auch, wo die ganze Familie dran baut. Alle Leute sehen das, er wird verspottet auch und die denken sich auch, was machst du da, wie viel Geld du investierst, wie viel Zeit du investierst, für was? Und der Autor des Hebräerbrief ist ein Brief in der Bibel, relativ weit hinten, im Neuen Testament, dort schreibt der Autor Kapitel 11, Vers 7 über Noah auch. Wie kam es, dass Noah nach Gottes Anweisungen eine Arche baute, um seine Familie zu retten? Der Grund dafür war sein Glaube. Noah nahm die göttliche Warnung ernst, obwohl er von dem angedrohten Unheil noch nicht zu sehen war. Durch sein Vertrauen auf Gott verurteilte er den Unglauben der damaligen Welt. Er selbst aber wurde ein Erbe jener Gerechtigkeit, deren Grundlage der Glaube ist. Also Noah war gehorsam, also ein Gehorsam des Glaubens, welches auf Vertrauen basiert. Ja, er vertraut diesem Gott, deswegen ist er gehorsam im Glauben. Was ist deine Arche gerade in deinem Leben? Was gerade, ja, wo du siehst auch, wo du merkst, hey, Gott fordert da Gehorsam dir gegenüber. Was ist diese Arche in deinem Leben gerade, wo Gott Gehorsam fordert, wo dieses Unheil noch gar nicht zu sehen ist, aber wir diesem Vater, diesem himmlischen Vater vertrauen, weil er es gut mit uns meint auch. Gehorsam bedeutet aber auch Gehorsam seinen Geboten gegenüber, Gottes Geboten gegenüber. Und das hat auch was mit Verantwortung übernehmen zu tun. In einer Zeit, wo es ganz einfach ist, eigentlich Verantwortung zu entfliehen, Verantwortung seiner Frau gegenüber, Verantwortung seinen Kindern oder seinem Nächsten gegenüber. Dort sind so zwei Themen, die mir da irgendwie noch wichtig sind, da mit reinzubringen. Das ist einmal die Nächstenliebe. Ja, so, wo leben wir diese Nächstenliebe auch? Wo sind wir auch gehorsam, diese Nächstenliebe zu leben? Wir sagen das ganz oft, hey, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, aber leben wir diese Nächstenliebe auch wirklich im Gehorsam auch? Und das auch wieder, was ich vorhin gesagt habe, auch wie Josef, manchmal müssen wir morgens diese Entscheidung des Gehorsams treffen. Aber genauso unserer Feindesliebe. Ja, in einer Zeit, in der wir gesellschaftlich leben, wo es immer mehr nur noch schwarz und weiß gibt. Richtig, falsch, liberal, konservativ, links und rechts. Wo wir langsam als Cancel Culture unseren Höhepunkt erreichen. Ja? Hey, wenn mir deine Meinung nicht passt, dann rede ich einfach nicht mit dir. Aber wo sind wir gehorsam dieser Nächstenliebe gegenüber und dieser Feindesliebe gegenüber? Ja? Und Feindesliebe heißt nicht Akzeptanz von dem, was der andere glaubt oder was der andere denkt, sondern Feindesliebe heißt, einen Schritt auf den anderen drauf zu gehen, für ihn zu beten, ihn zu segnen auch. Das ist ein Gehorsamsschritt auch, ja, unseren Nächsten zu lieben auch. Und in manchen Bereichen Verantwortung zu übernehmen, um Menschen auch zu vergeben und um Vergebung bitten. Wo habe ich vielleicht Situationen, wo ich weiß, was Gottes Wille ist, was Gott von dir möchte, was du tust? Vielleicht gerade in der Vorweihnachtszeit ein Gespräch mit einer Person, einem Familienmitglied. Wo merkst du, wo du gehorsam sein musst? Gegen deine Gefühle handeln, weil es richtig ist. Aber auch gehorsam einem Gott gegenüber, dem du vertraust. Und was dieser Gehorsamschritt immer auf Vertrauen fußt von diesem himmlischen Gott auch. Gehorsam fußt immer auf Vertrauen. Und Wahrheit kommt immer in Liebe. Hey, ich möchte dich ermutigen, wenn du es jetzt gehört hast und wenn die Folge jetzt vorbei ist auch, dir wirklich eine Zeit der Stille zu nehmen, reinzuhören, zu hören, hey Gott, wo forderst du Gehorsam in meinem Leben auch? Ja, wo forderst du diesen Schritt des Gehorsams? Ey, vielleicht weißt du das Thema, als ich es vorhin schon gesagt habe, wusstest du das Thema schon direkt, wo Gott Gehorsam fordert auch. Dann möchte ich dich ermutigen, bete dafür und bleib da dran. Vielleicht weißt du es auch nicht, hör rein. Lass Gott sprechen in dein Leben rein. Ja? Und bitte ihn darum, dir zu zeigen, hey Gott, was ist dein Wille für mein Leben?
Hey, schön, dass du dabei warst. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, wende dich gerne an unsere Mitarbeitenden. Zum Beispiel sonntags nach dem Gottesdienst oder auch online unter kirchefuersiegen.de.